Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute geht es um die Quellen der Markenkraft aus der Perspektive der Soziologie. Die Markensoziologie, ursprünglich von Alexander Deichsel an der Universität Hamburg begründet, ist die wissenschaftliche Grundlage für die Markentechnik, die von Domislav sehr erfolgreich angewandt, aber deren Prinzipien nie wissenschaftlich erklärt wurden. Doch nur wenn Prinzipien erkannt werden, beschreibbar sind, werden sie auch reproduzierbar. Und mit diesen sozialpsychologischen Prinzipien der Markenkraft beschäftigt sich mein heutiger Gast in Forschung, Lehre und Praxis, Professor Dr. Oliver Ericchiello. Er macht prägnante Aussagen wie: Marken sind Kulturphänomene und psychologische Mittel der Selbstdefinition. Marken sind Gemeinschaften der Moderne, leider und zum Glück. Marken sind ein Wohnzimmer für die Seele. Oliver ist Markenexperte, Werbesoziologe und Konsumphilosoph, wie man gerade gehört hat. Er hat eine Vielzahl von Büchern über Marke, Markensoziologie, Werbung und Markenführung geschrieben, viele davon mit Arndt Ziesche. Sein aktuellstes Werk Werbung für den Zeitgeist beschäftigt sich mit der Purpose Bubble der Werbebranche und hat für einige Diskussionen gesorgt, über die wir später noch sprechen werden. Er promovierte ursprünglich mit der ersten deutschsprachigen Arbeit über markensoziologische Werbung, hält die weltweit erste Professur für Markensoziologie und Markenmanagement, hält internationale Gastvorlesungen und wendet die Prinzipien der Markentechnik seit über 20 Jahren auch als Markenberater an. Er ist also, summa summarum, der ideale Gast für diesen Podcast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Willkommen, Oliver. Schön, dass du da bist.
Lieber Olaf, vielen, vielen Dank für diese Lorbeeren und vor allem für die Einladung.
Hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und deshalb zum Einstieg einige persönliche Fragen. Was war für dich die erste Marke, an die du dich erinnern kannst, die in irgendeiner Weise für dich eine Bedeutung entfaltet hat? Oder muss vielleicht auch nicht die erste sein, an die du dich erinnerst, aber wo eine Marke dein Leben in irgendeiner Weise beeinflusst hat oder dein Verhalten?
Eine schöne Frage. Tatsächlich ist es Nutella. Ich bin da ganz profan. Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre. Damals war Nutella nichts Böses, sondern Alltag. Und ich weiß, wie wichtig es war, dass wir am Wochenende an unserem Frühstückstisch immer das Glas Nutella hatten. Und tatsächlich ist es bis heute so. Und ich kann nur sagen, dass selbst wenn es heute verpönt ist, seinen Kindern Nutella zu geben, bei uns steht das seit eigentlich Anbeginn mit auf dem Frühstückstisch. Also wir sind da eigentlich antizeitgeistig.
Die Dosis ist auch das Gift.
Wahrscheinlich das, aber über die Dosis sollten wir nicht sprechen, lieber Olaf.
Das stimmt. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
Ich habe tatsächlich, ich kann mich gut daran erinnern, also ich hab über viele Wege mein Geld verdient, damals als Schüler. Ich war Inventurhilfe bei unserem lokalen Supermarkt. Das war mein erstes Geld. Ich weiß nämlich, dass diese Inventur immer zum Ende des Jahres durchgeführt worden ist, im Dezember, also kurz vor Jahreswechsel. Und ich bin ein Dezemberkind. Und ich wurde dann 16 und man musste 16 sein, um Inventurhilfe sein zu dürfen. Und konnte mich dann genau in diesen Tagen, dann kurz nach meinem Geburtstag, dort melden und habe da, soweit ich weiß, 40 D-Mark bekommen. Doch, ich kann mich, doch 40 D-Mark waren das als Inventur. Wow. Danach gab es dann sehr, sehr viel. Ich habe relativ, aber das ist eine schöne Geschichte, Olaf, ich habe relativ schnell unternehmerisch gehandelt. Ich habe nämlich eine Treppenhausreinigung nach Hausfrauenart, so nannte man das damals, nicht genderkonform, eine Treppenhausreinigung nach Hausfrauenart gegründet. Und damit in der Umgebung des Wohnhauses meiner Eltern mein Geld verdient.
Clever, clever. Und dieses erste, da hast du ja praktisch ein Qualitätsmerkmal in diesem Angebot direkt integriert, nach Hausfrauen. was hast du denn mit den ersten 40 Mark gemacht?
Oh. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht irgendeinen eigenen Mythos baue. Tatsächlich muss ich das zugeben. Ich weiß es nicht mehr, Olaf. Ich kann mehr. Es dir nicht
Also machen. Nutella hast du nicht gekauft, das hat deine Mama gekauft.
Ich glaube, das gehörte zum Familienbudget.
Genau. Jetzt bist du ja aus dem Supermarkt in die Markensoziologie. Mhm. Das ist ja ein weiter Weg. Auf diesem Weg gibt es ja so Abzweigungen und prägende Erlebnisse. Mhm. Wenn du da eins oder zwei rauspicken würdest, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
Mhm. Also sagen wir es mal so, ist eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema, aber ich glaube, dass das heutzutage durchaus möglich ist, das so zu formulieren. Bildungsaufstieg war mir nicht in die Wiege gelegt, sondern ich hatte das große Glück, eine Familie zu haben oder in einer Familie aufzuwachsen, die, würde man heute sagen, nicht unbedingt bildungsnah war. Aber meine Eltern immer sehr, sehr stark darauf geachtet haben, dass Schule, dass Ausbildung sehr, sehr wichtig ist. Und darauf gedrängt haben, zu meinem Verdruss damals, dass ich mich bemühe, in der Schule zu sein und dass ich dort versuche, in irgendeiner Art und Weise mitzukommen und vielleicht auch eine gute Leistung bei mir zu arbeiten. Und das war in einer gewissen Weise prägend. Und ich habe also das große Glück gehabt, immer mit Lehrern in Kontakt zu treten damals und später auch im Studium, mit Dozenten, mit Professoren, die mich unterstützt haben. Gerade in der Schulzeit war es so, dass ich Lehrer hatte, die mich begeistert haben, vor allem in Deutsch, in Geschichte, dann in Politik. Ich wirklich gerne zur Schule gegangen bin, viel Freude da empfunden habe, auch sehr, sehr viel Anerkennung empfunden habe. Und das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Also die Freude und die Anerkennung beim Denken, beim Nachdenken, beim Vordenken, das war eine, glaube ich, ganz entscheidende Erfahrung. Und sicherlich kam dann hinzu, und das ist vielleicht ein zweiter Aspekt, der mich geprägt hat, durchaus mein multikulturelles Elternhaus. Also meine Mutter als Deutsche, als Hamburgerin auf der einen Seite und mein Vater als Italiener, der 1968 nach Hamburg gekommen, nein, nicht nach Hamburg, sondern zuerst, wie viele Italiener, nach Wolfsburg gekommen ist, dort die VWs zusammengeschraubt hat, dann irgendwann nach Hamburg kam und dann bei Blum und Voss hier am Hafen in der sogenannten italienischen Kolonne gearbeitet hat. Also damals gab es unterschiedliche Kolonnen, wie ich erfahren habe. Die Griechen hatten aber eine Arbeitskolonne, die Spanier hatten eine und die Italiener auch. Mhm. In diesem deutsch-italienischen Umfeld bin ich groß geworden. Und das Schöne war, dass sich kulturelle Vorstellungen und Alltäglichkeiten, dass die immer relativ waren. Also ich mache das immer gerne an der Begrüßung meiner Großeltern klar. Wenn ich meine deutschen Großeltern traf, dann reichte man sich die Hand ganz höflich und sagte sich guten Tag. Und wenn ich meine italienischen Großeltern betraf,
dann war das etwas körperlicher.
dann war es laut und dann umarmte man sich. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, und da ist man, glaube ich, als Kind doch schon sehr sensibel, wird man groß und man merkt plötzlich, man erahnt, dass es eben nicht nur eine Sicht der Dinge gibt. Und vielleicht prägt mich das bis heute. Ich will das nicht zu groß machen, aber es ist vielleicht eine gewisse
Realität. Aber das ist eine gute Erklärung, weil es sind ja schon auch wieder soziale Phänomene, die du da beschreibst.
Auf jeden Fall.
Und da sind wir ja dann schon bei dem Thema Soziologie. Mhm. Fangen wir doch mal damit an. Also, was ist denn eigentlich Soziologie?
Und das ist natürlich die schwierigste Frage, aber ich tue jetzt etwas, was in der Wissenschaft heutzutage relativ selten geschieht. Ich schlage mich auf eine Seite. Ich bin sozusagen nicht ausgeglichen. Ich bekenne mich, dass ich ein Soziologe der alten Schule bin. Und dementsprechend bedeutet das, dass ich Soziologie als die Lehre von den Bündnissen definiere. Und um es konkret zu machen, was bedeutet das? Wir können Bündnisse mit anderen Menschen eingehen, indem wir vielleicht Freunde werden, indem wir sogar heiraten, eine Familie gründen. Dann würde man als Soziologe sagen, hier liegt ein Bündnis vor. Man bedingt sich förderlich gegenseitig.
Und aber einige Bündnisse wird man reingeboren, ne?
Die kann man sich nicht aussuchen, durchaus. Ich würde aber da vielleicht, genau, weil nämlich die zweite Stufe ist, dass wir eben nicht nur Bündnisse mit einzelnen Individuen eingehen, sondern eben auch mit Organisationen, mit Kulturträgern, mit mehr oder weniger diffusen Ansammlungen. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe, und die macht auch vielleicht den Grund aus, weshalb wir heute zusammenkommen können, ist, dass wir eben auch Bündnisse eingehen können mit den Dingen. Also die Tatsache, dass ich mir im Kiosk eine bestimmte Erfrischungsmarke kaufe, ein Getränk kaufe, ist für einen Soziologen klassischer Schule erst einmal ein Bündnissystem, das wir eingehen. Warum? Weil das Wort Bündnis wirkt ja sehr, sehr groß, wirkt sehr, sehr schwer. Aber
unterschreibe ich da so einen Vertrag vorher, so einen Bündnisvertrag mit meiner Limonadensorte.
Genau das, was du beschreibst, Olaf. Genau das wirkt jetzt so latent als Bild in uns. Aber es ist viel profaner. Und die Tatsache, dass ich in ein Geschäft gehe, mir dort ein Produkt kaufe und in dem Moment dafür bereit bin, mein Geld, mein meist schwer verdientes Geld zu bezahlen, ist zunächst einmal ein Bündnis, das ich eingehe. Ich habe nicht schriftlich hinterlegt und so weiter. Aber warum ist es ein Bündnis? Weil ich in dem Moment förderlich etwas beeinflusse. Ich gebe Geld, damit die Menschen, die dieses Wasser abfüllen, die Flaschen produzieren, die dort die Hallen reinigen, weil die in dem Moment in ihrem Tun unterstützt werden. Das sagt zunächst einmal die Idee vom Bündnis aus. Und jetzt wird es einige Menschen geben und sagen, Soziologie ist was ganz anderes und da geht es um Systembedingtheit und es geht um sozusagen Interaktion und diese Fragen. Ja, auch das ist eine Sicht von Soziologie. Ich beziehe mich bei meiner Sicht auf die ganz klassische soziologische Theorie, die wir vor allem bei Ferdinand Tönnies finden.
Okay, super. Das ist doch ein super, sehr guter Einstieg. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Bündnis, verlangt ja immer zwei Seiten. Und deshalb ist es jetzt interessant, das auf die Marke anzuwenden und zu sagen, wie kann denn die Soziologie den Effekt von Marken erklären? Also eine erhöhte Kaufbereitschaft und auch eine erhöhte Preisbereitschaft und dann sogar eine wiederholte Kaufbereitschaft erzeugen. Was ist die soziologische Sicht darauf?
Naja, das ist natürlich eine Riesenfrage.
Dafür sind wir hier. Wir sind ja ein Bildungspodcast.
Ich versuche es mal anders, weil du jetzt mit deiner Frage schon sozusagen eine normative Ebene integrierst im Sinne von Erhöhung. Ich würde erstmal sagen, was ist denn überhaupt die Grundlage dafür, dass wir so etwas haben, so ein Phänomen haben wie Marke? Und es zeigt eben an, dass es ein menschliches Grundbedürfnis zunächst einmal dafür gibt, Bündnisse einzugehen. Diese Bündnishaftigkeit oder das Bündnistalent des Menschen ist etwas, was kulturübergreifend, zeitübergreifend schon immer da war. Warum? Und da sind wir tatsächlich in Fragen der Philosophie und ich will das jetzt nicht zu abstrakt formulieren, aber ich glaube, dass das schon wichtig ist, sich mal zu fragen, warum wir über alle Zeiten hinweg und über alle Kulturen hinweg so etwas wie Marken haben. Also selbst wenn ich ins alte Rom gehe, dann finden die Archäologen irgendwelche Krüge, wo irgendwas hineingeritzt ist. Wir sind noch weit vor volatilen Märkten, wir sind noch weit vor der Herausbildung von Märkten in unserem Verständnis. Aber wir haben anscheinend doch das Bedürfnis, dass Menschen ihre Waren, ihre Produkte in irgendeiner Art und Weise kennzeichnen und sagen, das ist A und das andere ist B. Und das hat wiederum etwas zu tun mit etwas, was Georg Simmel, ein anderer großer Soziologe, mal nannte, den tiefsten Individuationspunkt. Was ist das? Der tiefste Individuationspunkt ist das, was manchmal etwas, ich sage es mal jetzt etwas, was despektierlich, weinerlich bezeichnet wird, dass wir alle irgendwie wissen, wir kommen alleine auf die Welt, wir gehen alleine von der Welt und im tiefsten Inneren unseres Seins wissen wir, dass wir immer alleine sind. Weil wir das wissen und weil wir das spüren, ist unser Bestreben, dass wir immer wieder versuchen, irgendwie Bündnisse zu bilden, irgendwie aus diesem Teufelskreis herauszukommen, nicht alleine sein zu wollen. Und deswegen bilden wir solche Formen von Sozialität, indem wir Familien gründen, indem wir einen Menschen heiraten. Und wenn es nicht klappt, dann heiraten wir den Nächsten. Und so weiter und so weiter. Das Alleinsein, das Wissen um die tiefste Individuation, ist der eigentliche Träger dafür, dass wir immer wieder versuchen, Bündnisse zu schaffen.
Das heißt, diese Bündnisfähigkeit könnte man ja, also du sagst, das ist ein Bedürfnis, aber ist es eher etwas, das die markierte Ware ein Bedürfnis bedient, also dass das einfach, ja, dass die Leute darauf reagieren, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie ein Bedürfnis haben, aber sie sehen die Markierung auf der Amphore, die das Olivenöl beinhaltet oder irgendeine Fischsoße oder ähnliches und es bedient dort ein Ziel, was die Menschen haben und deshalb reagieren sie auch darauf. Und das, weil man könnte jetzt sagen, das ist ja viel zu weit getragen, dass man mit Objekten sozusagen so eine Art Bündnis eingeht. Oder ist es eine Dimension, die menschliche Dimension, wie du vorhin gesagt hast, die Menschen, die hinter dem Produkt sind, das ist eigentlich das Bündnis, was man eingeht. Und das Produkt selber ist eigentlich nur der Ausdruck davon.
Also das ist vielleicht genau der Gedanke und das ist eine wirklich wertvolle Frage, die du in dem Moment stellst, weil es geht ja eigentlich um Folgendes. Wir sehen, dass es natürlich in der Antike schon so etwas wie Marken gegeben hat, Vorläufer von Marken. Aber sicherlich haben Marken in den vergangenen 100, 120 Jahren, 140 Jahren im Sinne der Industrialisierung, der Verstädterung eine größere Rolle gespielt. Aber im Kern geht es eigentlich um Folgendes. Es geht eben nicht um die Frage von Marken waren plötzlich da, sondern die Träger von diesem Sozialitätsbedürfnis, dieser menschlichen Dimension, wie du es benannt hast, die haben sich verändert. Früher haben wir uns sehr, sehr stark in Bündnissen wiedergefunden, die über unser Milieu geprägt waren, über unsere Herkunft geprägt waren, über unsere Religion geprägt waren. Und das waren mehr oder weniger die Träger dessen, was dann schließlich dazu geführt hat, dass wir sagen konnten, wir sind nicht allein, wir sind irgendwie aufgehoben in unseren Gemeinschaften. Mit dem Zusammenbruch dieser Tradition, ich würde es mal so formulieren, mit dem Zusammenbruch oder mit dem Austausch oder vielleicht sollte man es vielleicht etwas vorsichtiger mit sozusagen mit dieser Schwächung eben dieser Faktoren der Bündnisbildung, der Sozialitätsbildung, wurde das Bedürfnis nach Sozialität nicht schwächer. Aber die Träger haben sich verändert. Und zu einem großen Teil spielen eben heutzutage Marken oder bedienen eben Marken genau dieses Bedürfnis der Sozialitätsbildung. Das ist der große Shift oder der große, sozusagen die große Bewegung, die sich in den vergangenen 3, 4, 5 Generationen ergeben hat. Und sicherlich auch genau, mehr ergibt.
Genau, darf ich da kurz einhaken, das jetzt auf das Thema Marke, weil das man könnte jetzt so, das wird ja jetzt so philosophisch gesagt, damit mir montags morgens, wenn ich hier eine Entscheidung treffen muss, welchen Kanal ich belege, wie mein Mediaplan aussieht. Das führt uns ja zu einem sehr praktischen Gedanken von Domislav, der eigentlich gesagt hat, dass die eigentliche Kraftquelle des Produkts, des Vertrauens in ein Produkt immer in dem Sozialen liegt. Das heißt, er nimmt dann immer den Schmidt, der mal gute Schokolade auf dem Markt verkauft. Genau. Und ich lerne das Muster, ne, von ihm an der bestimmten Stelle, das Gesicht von ihm. Und ich gehe in eine Vertrauensbeziehung mit Schmidt ein, weil der hat immer gute Schokolade. Und irgendwann wird die Nachfrage so groß, dass der Schmidt die Schokolade eben früher immer frisch gebrochen hat und dann einpackt. Und plötzlich passiert dieses Phänomen, dass dieses soziale Vertrauen zum Schmidt, der gute Schokolade hat, auf die blaue Verpackung mit dem Schriftzug Schmidt übergeht. Ja. So, und das hast du gerade, und das hat seinen Ursprung, aber in diesem sozialen Bündnisbedürfnis, ja, was aber dann auch eine Funktion hat. Das also, warum geht man denn Bündnisse ein? Wäre dann die Frage, die ich mir direkt stelle. Warum ist das denn eigentlich evolutionär gut gewesen, Bündnisse einzugehen? Hätte da direkt auch eine Antwort drauf, aber da würde ich vielleicht
ganz kurz. Lass uns das gerne da diskutieren. Einhalten. Lass uns das gerne diskutieren, weil hier geht es tatsächlich um, wie nennt man das, Hochtraben, ne? die Conditio Humana, dass man einfach sagt, das ist eben das Menschsein. Es gibt, sprechen vom Zoon Politikon, der Mensch, es gibt eigentlich keine wirklichen empirisch nachvollziehbaren Beispiele dafür, dass sich Menschen unabhängig voneinander entwickelt haben. Also der Eremit bleibt eben auch weiterhin immer ein Kind seiner Zeit. Auch derjenige, der sich zurückzieht und sagt, ich will nichts mehr mit Sozialität zusammenwirken, ich will nicht tun, der bleibt ein Einzelfall. Und wenn wir jetzt mal über die Weiterentwicklung von Gesellschaften, von Gemeinschaften sprechen, dann sehen wir, es gibt keine Form von Kultur, die sich aus sich selbst einzeln autonom entwickelt hat. Es war immer der Austausch. Das heißt, in diesem Grundtalent, diesem Grundbedürfnis der Sozialitätsbildung liegt die eigentliche Kraft. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und ich kann natürlich verstehen, wenn der eine oder andere Hörer sagt, das ist mir jetzt zu abstrakt, zu philosophisch. Aber es ist wichtig, weil wir eigentlich immer verstehen müssen, mit was handeln wir hier eigentlich? Natürlich können wir Marken, Markenpolitik, Markenmanagement auf dieser Oberfläche betreiben. Und das passiert ja auch. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber wenn ich nicht verstehe, und das ist eben auch die Besonderheit der Markensoziologie, wir sagen immer, Markensoziologie kennzeichnet, dass wir nicht nur das Was beschreiben, sondern das Warum versuchen herauszuarbeiten, weil ich eigentlich nur das Was dann auch instrumentieren kann, wenn ich zunächst einmal etwas klarer formuliert weiß, wie der Mensch funktioniert, weiß, wie sozusagen die Treiber sind unserer Entscheidung, die Treiber unseres Verhaltens. Mhm. Und das ist das Besondere, dass wenn man eben mit dieser Grundlage plötzlich denkt, markensoziologisch denkt, viele augenscheinlichen Lösungen eben strukturell nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das ist vielleicht auch das Besondere, das mir so wichtig ist, dass man nicht denkt, dass es in irgendeiner Art und Weise etwas Abstraktes, Nettes ist, was man irgendwie sich erzählen kann, sondern hier sind wir wirklich bei der Frage von, wie entscheiden wir? Und vielleicht, ja. Olaf, wenn du erlaubst, du hast eine große Frage gestellt, deswegen nehme ich mir das Recht heraus, sozusagen sie etwas größer zu beantworten, weil die zweite Frage ist ja die, und das ist eine psychologische Perspektive nach Individualität. Man könnte ja sagen, also sind wir jetzt alle nur Bündnis? Ist dieses Gefühl der Individuation sozusagen das Einzige, was uns antreibt? Nein. Es gibt eine zweite Komponente, die ich sehr, sehr wichtig finde. Ich habe eben über den Zusammenbruch der traditionellen Rollenverständnisse gesprochen.
Darf ich da kurz einhaken? Gerne. Einfach nur, um dir ein Sprungbrett zu geben, dann in diese Richtung weiterzugehen. Weil nur, dass ich das sozusagen in anderen Worten nochmal kurz zusammenfasse, was du beschrieben hast, ist, dass ja diese Bündnisfähigkeit Gesellschaften erfolgreich gemacht haben. Die Gruppen, die bündnisfähiger waren, waren evolutionär erfolgreicher. Ja. Deshalb erklärt das das. Das heißt, eine Gesellschaft, die auch in der Lage ist, engere Bündnisse einzugehen, ist erfolgreicher, weil dadurch, und da können wir dann später noch drüber sprechen, dann ist es nämlich sehr praktisch, weil es auch Komplexität reduziert. Ja. Also das heißt, der Umgang mit jemandem, zu dem ich hohes Vertrauen habe, ist ja viel effizienter als jemanden, den ich immer überprüfen muss. Mhm. Ja, wird er mir jetzt, deshalb ist dieses Bedürfnis nach Bündnisfähigkeit da. Und das passt ja sehr gut dann eben zu dem Übertrag Marke als destilliertes Vertrauen. Mhm. Ja, das nur noch mal kurz so gesagt. Und deshalb ist es auch so praktisch. Und da können wir gleich diese Perspektive drauf anwenden. Was heißt denn das, bezogen auf Insight-Generierung, Positionierung, Codes von Marken
durchaus.
Und den Touchpoints von Marken?
Ja.
So, das nur als...
Nein, du hast vollkommen recht. Und da sind wir... wir merken, wir treten jetzt in die Schlangengrube der Soziologie und der Markensoziologie. Mhm. Und da wird es dann... Da merkt man, es ist eben nicht nur... es ist nicht nur so ein Strang, den wir bearbeiten können. Du sprachst eben nämlich sozusagen von Gesellschaften, die stärker sind. Und als Markensoziologe würde ich sagen, ja, das ist richtig. Aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann gibt es eben nicht nur Bündnisse, die gesellschaftlich orientiert sind, sondern es gibt eben auch, Rückgriff auf Ferdinand Tönnies, Bündnisse, die gemeinschaftlich orientiert sind. Und jetzt wird die Idee, jetzt wird der Gedanke richtig, bekommt jetzt richtig Spin, bekommt jetzt richtig Energie. Warum? Du sprachst eben sozusagen von der unterschiedlichen Dichtegrad, vom Aktivierungspotenzial, das diese Bündnisse haben können. Und du hast vollkommen recht. Was ist denn die Aufgabe dieser Bündnisse? Naja, Anschlussfähigkeit sicherzustellen. Sozusagen, ich handle so, als würde ich schon meine, sozusagen die Auswirkungen meiner Handlungen kennen. Orientierung geben. Der Betriebswirtschaftler nennt das, ne, was ist die Marke? Die Marke ist ein Mittel, um Transaktionskosten zu senken. Ich muss weniger aufwenden, um dich zu überzeugen, um Vertrauen in einen Markt zu schaffen. Das ist die Aufgabe der Marke. Das Besondere ist nur, dass ich differenzieren muss, und das ist der große Kniff der Markensoziologie, zwischen auf der einen Seite gesellschaftlichen Bündnisstrukturen und auf der anderen Seite gemeinschaftlichen Bündnisstrukturen. Wir alle sprechen ja niemals von Familiengesellschaft. Wir sprechen auch nicht von einer Aktiengemeinschaft. Wir haben im Deutschen ein sehr, sehr sensibles Gefühl, was gesellschaftlich bedeutet und was gemeinschaftlich bedeutet. Gemeinschaft, das ist Nähe. Gemeinschaft ist gelernt. Gemeinschaft ist Verstehen ohne Worte. Gemeinschaft ist Vertrauen. Gesellschaft ist immer etwas, was mit sozusagen Überlegungen zu tun ist, hat, mit Rationalitäten zu tun hat, mit Zukunftsfähigkeit zu tun hat. Und jetzt merken wir, dass wir immer alternieren zwischen diesen beiden Polen. Wir merken, es gibt bestimmte Situationen, da sind wir hochgemeinschaftlich. Für uns hoffe ich das zum Beispiel, wenn wir mit unserer Familie zusammenkommen. Vielleicht sogar im Kollegenkreis, wenn wir einen Kollegen haben, der lange bei uns ist. Und auf der anderen Seite haben wir ganz gesellschaftliche Zusammenkünfte. Also beispielsweise eine Präsentation beim Pitch. Die Art und Weise, wie ich vielleicht auch eine Entscheidung treffe, wenn ich als Geschäftsführer plötzlich vor der Frage stehe, gehe ich nach links oder rechts. Und Marken knüpfen niemals zu einem großen Punkt, und da sind wir bei Hans Domitzlaff, nur auf der gesellschaftlichen Ebene an, sondern sind zu einem hohen Grad gemeinschaftlich orientiert. Sie wollen eigentlich das erreichen, was dieser Kaufmann Schmidt im Beispiel von Domitzlaff nämlich bezeichnet, nämlich, dass ich irgendwie schon über die Erfahrung, die ich gesammelt habe, über die Zeit habe, in so ein blindes Vertrauen hineinkomme. Und wenn ich das erreicht habe, wenn ich Marke gemeinschaftlich interpretiere, und das passiert nicht über Nacht, das passiert auch nicht über ein hohes Werbebudget, hat auch nichts mit Awareness zu tun. Wenn mir das gelingt, dann habe ich etwas wie eine Marke gebaut.
Wenn super. Und da würde ich jetzt gerne einhaken.
Ja,
und
gerne.
Da würde ich jetzt praktisch werden.
Ja.
Und sagen, und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja der Klassiker der Markentechnik, das ist die Historie, soziologisch, Tennis. Was hat denn diese Perspektive einem Markenverantwortlichen heute zu sagen? Warum hilft es heute praktisch, Marken besser zu führen?
Also, ich glaube, es hilft in dem Moment Markenverantwortlichen, weil es verdeutlicht, dass eine Marke nicht über Nacht zu bauen ist. Sondern wenn wir über Vertrauen sprechen und wenn das der Kern ist einer Marke im gemeinschaftlichen Sinne, dann wissen wir, dass Vertrauen immer erst über die Zeit entsteht, über Erfahrung, die ich sammle, über Bestätigung, die ich erfahre, über Gewohnheiten, die sich ausprägen. Ich kann nicht sagen, dass ich über eine Bekanntheit oder die Tatsache, dass ich am Relevant Set bin, sofort eine Marke bin. Ich bin noch ein Produkt. Erst dann, wenn Menschen kollektiv mit einem Absender, mit einer Marke, ein kollektiv gleichartig geteiltes Bild verbinden, das, was die Markensoziologie als positives Vorurteil bezeichnet, erst dann spreche ich überhaupt erst von einer Marke. Und das braucht Zeit, das braucht Kontinuität und das braucht eine Fokussierung auf die selbstähnlich interpretierten Leistungsmerkmale der Marke über die Zeit.
Mhm. Und super.
Das
halten wir direkt mal fest.
Ja,
ja. Halten wir direkt fest. Erster Vorteil, wir wissen erstmal, was wir überhaupt managen. Wir managen hier am Schluss, so wie du es jetzt beschrieben hast, etwas in den Köpfen unserer Zielgruppe. Mhm. Es ist also ein Assoziationssystem. Und da finde ich, kann man auch die Sprache der Soziologie und auch Domitzlaff, ne, wenn man einen Kritikpunkt haben kann, es ist halt in sehr alter Sprache formuliert, worum es da geht, mit den aktuellen Erkenntnissen aus der Markenforschung verbinden. Das heißt, wir sprechen immer davon, es ist ein Assoziationsnetzwerk, ja, was wir hier managen, was sich dann in Wahrnehmung und Verhalten übersetzt. So, jetzt lass uns doch mal da wirklich ganz praktisch einfach, jetzt sind die Aufgaben Insights zu generieren für meine Marke. Ja. Wie hilft diese Perspektive mir jetzt, mit welchem Blick würde ein Markensoziologe an die Marktforschung rangehen, die sich von der klassischen Marktforschung aktuell unterscheidet?
Er würde nicht nur so daran gehen, sondern er macht es eben auf eine Weise, die ich mal versuche zu beschreiben. Mhm. Wenn wir in Projekten sind, dann ist ja immer die erste Frage oder sozusagen das Erste, was uns gegeben wird, sind dann immer die Consumer Insights, die Marktforschung, all das, was wir dann haben. Und das Besondere ist, dass wir dann erstmal sagen, wir packen alles weg. Wir gucken uns das gar nicht an. Sondern was wir machen ist, dass wir zunächst einmal die Menschen, die im Management sind, die mit der Marke zu tun haben, die Verantwortliche sind für unterschiedliche Bereiche, unabhängig voneinander fragen, schreibt doch bitte mal drei positive Vorurteile auf, die die Menschen draußen mit euch verbinden. So. Dann kommt sehr, sehr oft Qualität. Dann kommt sehr, sehr...
Innovation,
Serviceorientierung. Lass uns mal die drei nehmen. Ich persifliere mal so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es so. Und dann nimmt der Markensoziologe also diese drei Begrifflichkeiten, schreibt sie an die Tafel und sagt so, das sind jetzt alles Wirkungen. Dass die Menschen das hier mit euch verbinden oder ihr uns sagt, dass die Menschen das mit euch verbinden, interessanterweise kann man wirklich immer davon ausgehen, dass das Bild, das dann 15 Leute im Hinblick auf diese positiven Vorurteile zeichnen, relativ homogen ist. Dann sage ich, gut, das ist jetzt der Startpunkt. Weil wenn ein solches Bild besteht über euch, dann ist jetzt die nächste Frage, was hat denn in der Vergangenheit verursacht, dass man dieses Bild von euch hat? Images entstehen nicht durch Images in der Regel, sondern über die lange Frist nur über bestimmte Erfahrungswerte oder Leistungen, die Menschen mit euch im wiederkehrenden, wiederholenden Maße mit euch gemacht haben. Und das ist jetzt der Ansatz, weil jetzt würde es darum gehen, sich die tatsächliche Leistungsstruktur dieser Marke, dieses Unternehmens von der Gründung bis zum heutigen Tage anzuschauen. Das heißt, wir gehen jetzt von der Wirkungsebene hin zur Ursachenebene und versuchen
also das, was die Gedächtnisspuren dieses Vorurteil erzeugt hat, da geht er jetzt auf die, wo sind die Signale entstanden, wo sind die Erlebnisse entstanden, wo sind die Erfahrungen entstanden, die das als Ergebnis erzeugen.
Richtig, wir würden immer sagen, wo sind die eigentlichen Leistungen, die schließlich zu diesen bestimmten Signalen geführt haben, zu diesen Erfahrungen geführt haben und die dann schließlich von den Menschen in diesen drei Begriffen abstrahiert worden sind.
Das unterscheidet sich von der klassischen Marktforschung, dass man immer sagt, auch die Emotion, die ja häufig sagt, wir müssen unsere Marke emotionalisieren, würdet ihr dann auch sagen, das ist eigentlich ein Ergebnis, dass die Emotion entsteht. Wir müssen die Leistung identifizieren, die bei den Menschen die Emotion erzeugt.
Und das ist sozusagen eigentlich, was ich jetzt erzähle, ist ja eigentlich alte Lehre. Das ist ja nichts Neues, was in irgendeiner Art und Weise jetzt besonders hip wäre.
Aber wir sind ja in einer Branche, die immer vergisst, was wir schon gelernt haben. Also von daher ist das hier ein großer...
Aber Olaf, es ist auch teilweise eine Branche, die das vergessen muss, weil es auch ja auch immer um den Verkauf von neuen Produkten gehen muss. Also da gibt es ja durchaus auch wirtschaftliche Interessen, die dazu führen, dass ich irgendwie alle 5 Jahre mit der neuesten Erkenntnis, mit dem neuesten Tool, mit dem neuesten Consumer Insight und mit der neuesten Generation ankommen muss, um zu sagen, Freunde, wir müssen jetzt unser Marketingkonzept, unser Kommunikationskonzept verändern.
Da sprechen wir auch später noch drüber.
Das
ist ein weiteres Rabbit Hole, wo wir jetzt reinsteigen können. Hast du gut beschrieben. Ja, also so startet ihr.
Okay. So starten wir und so wird sozusagen plötzlich eine andere Sichtweise möglich, weil Emotionen, wenn es so einen Glaubenssatz der Markensoziologen gibt, dann immer Emotionen entstehen nicht über das Zeigen von Emotionen. Wir alle kennen diesen Satz, der dann irgendwann im Meeting auftritt und dann heißt, wir müssen unsere Marke emotional aufladen. So. Weil, was ist der Begründung? Weil man sagt, die Produkte sind doch eigentlich heutzutage alle austauschbar. Menschen kaufen nicht mehr ein Produkt, sondern sie kaufen ein Gefühl. Love Brand. Menschen wollen heutzutage eben mit der Tatsache eines Produktes auch eben ihre Selbstdefinition wagen. Zur Hälfte richtig, zur anderen Hälfte falsch. Die Antwort des Markensoziologen ist, der Satz, auch der Mythos Ferrari entsteht immer noch in einer Werkhalle in Maranello. Was meint es? Das meint, dass große Emotionen ja nicht dadurch entstehen, dass wir die Emotion zeigen. Also jeder Regisseur weiß, dass ich, wenn ich einen Film zeige und ich sehe dort einen Menschen, der weint, dann führt das nicht in der Reaktion dazu, dass das Publikum sofort anfängt zu weinen. Eine Komödie funktioniert ja nicht deshalb, weil die Menschen da auf der Bühne ständig Witze erzählen, sondern das, was da auf der Bühne geschieht, ist vielleicht in der Konstellation sogar sehr, sehr ernsthaft, aber die Menschen abstrahieren daraus, das ist ja irgendwie witzig.
Oder die Leute lachen ja nicht auf der Bühne, damit die Leute lachen, sondern
eben so ist es. Und ich möchte, führe das mal weiter. Die Tatsache, dass ich irgendwie morgens um 5 Uhr an der Bushaltestelle ein verliebtes Paar sehe, das in wärmsten Farben sich anlächelt und anhimmelt, führt ja nicht dazu, dass ich mit Freude dann denke, da wäre ich auch gerne, sondern vielleicht denke ich dann an der Stelle, mein Gott, na, ich stehe hier morgens um 5 im Regen und muss mir das anschauen. Also dieses Reizreaktionsschema, das sehr, sehr oft in der Werbung suggeriert wird, dass ich muss nur A zeigen, dann fängt B beim Rezipienten an, ist höchst fragwürdig. Menschen sind nicht so einfach. Und die Tatsache des Bauens funktioniert nicht. Ich muss es abstrahieren. Und was?
Genau. Der Kern und die Quelle der Markenkraft ist dann die Leistung. So, was heißt das dann, wenn ihr das identifiziert habt, in die nächste Phase? Mhm. Weil irgendwie muss man die Marke ja positionieren. Das heißt, die Gründe identifiziert, wie dieses positive Vorurteil da draußen entstanden ist, was vielleicht aktuell schwächer wird, weil sonst hat man ja keinen Markenberater gerufen. Irgendwo muss ja ein Problem sein. Mhm. Oder ist es auch vielleicht das Wunschdenken auch der Leitungsebene? Ja, das wollt ihr, dass die Leute euch so wahrnehmen, aber ist das auch wirklich so? Egal, auf jeden Fall, wir haben also dann sozusagen die Kette gebildet bis auf die Leistung runter. Was würde aus eurer Perspektive dann in der Positionierung, was hilft das in der Positionierung danach?
Also ich würde klar sagen, die Tatsache, du hast es eben so ein bisschen zur Seite geschoben und gesagt, dann habt ihr die Leistung. Das ist die eigentlich große Herausforderung heutzutage. Viele Agenturen, viele Werbeagenturen, viele Berater drücken sich um den eigentlichen Punkt, nämlich eine saubere Erarbeitung des Leistungsprofils oder, wie es in der Markensoziologie heißt, des genetischen Codes einer Marke. Das bedeutet nämlich, ich beschäftige mich nicht nur mit der Werbehistorie, ich beschäftige mich nicht nur mit dem, was das Management will, sondern ich gehe richtig runter auf die allererste Leistungsebene. Ich schaue mir an, wie entsteht ein Produkt, wie wird es hergestellt, was ist die Forschung und Entwicklung, wie sieht die Werbegeschichte vom Tag der Gründung bis heute aus, wie läuft der Service direkt an. Ich setze mich mit den Menschen zusammen, die am Telefon sitzen, die E-Mails. Also hier bin ich wirklich dabei, wie ein Ingenieur, einen Bauplan, einen Leistungsbauplan dieser Marke zu arbeiten. Und zwar bis ins Detail. Weil alle ja sagen, die Marken sind heute die Produkte sind vollkommen austauschbar. Das sind sie eben nicht. Und jetzt geht es nicht um die Entwicklung eines USPs, sondern es geht zunächst einmal nur darum, dass ich einen klaren, einen detaillierten Bauplan dieser Marke habe. Wie wir es nennen, der Erfolgsbaustein und der dahinterliegenden Komponenten, also Leistungen, die eine Marke bedingen. Und in der Regel hat man etwa 8 bis 12 bis 15 Bausteine. Nicht weniger, denn ansonsten wäre es keine Marke, die sich im Markt durchsetzen könnte. Und nicht mehr, wenn es zu viele wären, dann würde eine Marke zu komplex sein und sie würde nicht mehr wahrgenommen werden, wäre zu vielfältig. 8 bis 12, manchmal 13, 14 Bausteine, die eine Marke hat. Dahinter Dutzende von Komponenten. Also das ist ein richtiges Werk, das ist eine richtige Analyse, die sehr dezidiert ist. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Und was mache ich jetzt damit? Ja, jetzt kommt es darauf an. Wir haben gesagt, dass es starken Marken im besten Fall gelingt, 2 bis 3 positive Vorteile in den Köpfen der Menschen zu verankern. Warum? Orientierung. Wenn mir 15 Dinge einfallen, dann orientiere ich nicht. Also 2 bis 3. Und das ist vollkommen egal, ob ich über eine Pizzeria spreche oder über Apple. Menschen merken mit Marken 2 bis 3 positive Vorteile. Und das bedeutet dann, wenn ich so einen genetischen Code habe mit meinen 12 Bausteinen, dann kommt es darauf an, dass jetzt bestimmt werden muss, auf welche dieser Bausteine fokussieren wir uns. Wo glauben wir, ist die Hebelwirkung besonders stark, damit das in den Köpfen der Menschen weiterhin verankert werden kann? Das kann ich auf unterschiedliche Art machen. Ich kann sagen, das Management bestimmt die 3 Bausteine. Ich kann sagen, die Mitarbeiterschaft mit ihrer Erfahrung bestimmt 3 Bausteine. Oder aber, und jetzt wird's spannend, ich setze die Marktforschung so an, dass ich die Hebelwirkung der einzelnen Bausteine und der dahinterliegenden Komponenten herausarbeite und setze auf die Bausteine bzw. Komponenten, die besonders resonanzstark sind. Ich stärke die Stärken.
Und die da sind wir bei einem super spannenden Punkt, ja, weil man könnte ja jetzt sagen, das ist ja eine Vergangenheitsbetrachtung, das ist eine Bewahrungsberatung. Das heißt, wir bewahren das, was da ist. Aber was ist mit der Innovation, also wo sich die Marke hinbewegt? Also wo ist die Zukunft der Marke in dieser Betrachtung dann?
Irgendwann gehört mir die Marke nicht mehr. Irgendwann ist die Marke das Vorteil in den Köpfen der Menschen. Und ich weiß, dass es immer wieder diesen Wunsch gibt zu sagen, ja, wir müssen innovativ sein, und wir müssen anders sein, die Kundengruppen sind jetzt andere. Wir dürfen ja nicht in Schönheit, ist dann immer Satz, wir dürfen ja nicht in Schönheit sterben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht um eine identische Reproduktion dessen, was da ist. Und jetzt kommt ein anderer Begriff, der eben entscheidend ist für markensoziologisches Denken, nämlich der Begriff der selbstähnlichen Evolution. Diese Markenbausteine geben ein Cluster wieder. Dahinter liegen dann die Leistungen, die sind ganz konkret. Aber das Cluster, das diese Markenleistungen einfängt, gruppiert, das muss man so verstehen, dass es immer die Richtung vorgibt. Und es ist die Aufgabe des Managements, der Mitarbeiter, sich zu überlegen, wie man denn dieses Cluster immer wieder zeitlich angemessen interpretiert. Das heißt, die Bausteine einer Marke sind gesetzt. Die Leistung dahinter, die müssen immer wieder selbstähnlich interpretiert werden.
Super. Darf ich da ganz kurz das illustrieren mit einem Beispiel aus der Folge mit Georg Felser, wo wir über Markendehnung gesprochen haben? Mhm. Weil was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Vorurteil bezogen auf eine bestimmte Leistung. Und jetzt kann man die ja interpretieren auf einer technischen Ebene, wie das Melitta gemacht hat. Wir sind die Filterexperten. Mhm. Und dann sagt, die Zukunft unserer Marke liegt darin, dass wir jetzt Staubsaugerbeutel machen. Mhm. Und das ist dann mal so richtig schief gegangen, weil die Selbstähnlichkeit eben nicht in dem Material liegt und in der Filterfunktion, sondern die damit verbundenen Assoziationen der Aromaporen, des Genusses des frisch aufgebrühten Kaffees. Und das war dann nicht anschlussfähig auf der semantischen Ebene mit Staubsaugerbeutel. Ja? Das heißt, das ließ sich nicht übertragen. Wäre das ein richtiger Übertrag von dem, was du gerade gesagt hast?
Weil, und da, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich habe ja von 12 Bausteinen gesprochen in der Regel. Und ich bin mir sicher, bei Melitta wird eben einer dieser Bausteine der Kaffee gewesen sein, sozusagen Expertise in der Verfeinerung des Kaffeegenusses, sicher. Und sicherlich wird einer auch die Aromapore gewesen sein und so weiter. So. Ich darf natürlich die Bausteine nicht isoliert betrachten. Ich muss immer wieder mich fragen, so wenn ich jetzt in dieses Konstrukt der Bausteine einen Baustein hineinbringe, der da heißt Filtertüten für den Staubsauger, und ich schaue mir jetzt das Gesamtbild an. Hier sprechen wir über die, altes deutsches Wort, Gestaltwahrnehmung einer Marke. Dann merke ich, sorry, das passt nicht. Genauso wie der eine Ton, wenn ich also einen Akkord greife und dann mache ich da noch einen Ton hinzu, dann merke ich, das gibt keine Harmonie mehr. Das ist die große Frage. Und hier sind wir eben auch bei der, wir müssen aufpassen, Marken auch eben nicht absolut technisch zu verstehen. Es gibt zwar diesen Begriff der Markentechnik, aber wir müssen auch immer vor dem Hintergrund, es gibt ein wunderbares Buch, das kennst du sicherlich, von Zernisch, Markenglauben managen, der Grand Seigneur der deutschen Werbewirtschaft. Und der hat immer ganz klar gesagt, ja, Technik ist richtig, aber es geht auch eben um die Gestaltwahrnehmung, die ich habe in Bezug auf eine Marke.
Und ich denke mich gerade in unsere Hörer rein. Ja. Deshalb tu mir einen Gefallen und illustriere noch mal ganz kurz mit ein paar Beispielen, was eine positive, genau diese Art von Entwicklung, diese selbstähnliche Weiterentwicklung einer Marke, wo das aus deiner Sicht sehr gut gelungen ist. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel wie mit Melitta oder ähnliches, wo es richtig schief gegangen ist. Weil ich glaube, an dem Beispiel wird es dann plötzlich klar. Mhm. Das heißt, das ist kein Marken. Man ist, also du hast vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt. Das heißt, wenn die Marke geschaffen ist, gehört sie einem nicht mehr ganz alleine. Das heißt, da draußen ist dieser Bedeutungsraum, der in den Köpfen der Menschen ist. Und die entwickeln das selbstständig auch im Dialog miteinander, wie über die Marke gesprochen wird, wie sie genutzt wird. Also es gibt ja auch Konsumenten, die dann die Marke fast kapern, also die das das ganze Image, die Bedeutung der Marke durch die Verwendung der Marke verändert. Gerade im Fashion-Bereich gibt es das ja viel, wo dann die falsche Zielgruppe plötzlich die Marke adaptiert, so wie mit Burberry passiert, wo dann plötzlich eben die falschen Zielgruppen, die eher in überhaupt nicht das heiß, sozusagen das Luxus-Image transportieren, sondern eher Grunge und das Ganze als zynisches Zitat nutzen und draußen ihre Joints verticken mit einer Burberry-Kappe an der Straßenecke. Mhm. Ja, das war ja eine Entwicklung. Aber vielleicht einfach ein bisschen, dass man noch mit Beispielen da arbeitet.
Wir machen mal,
ich glaube, dadurch wird's klar.
Ja, ich glaube, dass es ein wunderbares Beispiel gibt, weil es auch so schön augenscheinlich ist. Das ist die Marke Volvo. Wird oft genommen, weil das Thema ist ja Sicherheit. Ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, diese Marke hat das Thema Sicherheit mehr oder weniger seit 80, 90 Jahren als das zentrale Kommunikationsmotiv und aber auch Leistungsprinzip ausgelobt. Interessanterweise, wenn man sich mit der Marke Volvo beschäftigt, dann sieht man, das war auch schon angelegt eigentlich in der Gründung. Warum? Als Volvo vor über 100 Jahren gegründet worden ist, Schweden, großes Land, nicht so verstädtet wie sozusagen in Mitteleuropa, lange Wege, Straßen waren damals noch nicht ausgebaut, man musste solide und Autos bauen, die was aushielten. So. Daraus entstand dann das Motiv Sicherheit.
Seit und auch mal einen Crash mit einem Elch aushalten.
Und nicht umfallen.
Und auf dunkler Straße, genau.
Und jetzt muss man ja das weiterspinnen. Das heißt, die Idee, die jetzt gemacht wurde, also von der Entwicklung einer Sicherheitskarosserie über irgendwann die Entwicklung eines ABS-Systems, die Frage von Sicherheitsgurten, die man eingebaut hat. Und jetzt letzter Schritt, dass man gesagt hat, wir bauen eben unsere Sicherheitstechnik so, dass sie auch Frauen schützt. Hat man das Motiv, das Gestaltmerkmal Sicherheit immer wieder selbstähnlich in die Zeit gesetzt. Das war etwas, was gestaltkonform war zu der Geschichte. Was, man könnte ja sagen, man kann nicht über 80 Jahre ein Motiv, ein Thema machen. Nein.
Doch, kann man.
Man kann es machen und es geht ja immer nicht darum, dass man sagt, man hat eine tolle Idee. Das hat jeder. Sondern es geht ja darum, und das macht eben auch die guten Werber, die guten Agenturen aus, dass sie es schaffen, Kreativität innerhalb einer inhaltlichen Begrenzung zu entwickeln. Kreativität, ich zitiere da mal Klaus Brandmeier, der leider vor einigen Wochen verstorben ist, der gesagt hat, Kreativität bedeutet nicht das Sprengen von Grenzen, sondern das Ausfüllen von Grenzen. Und das ist die hohe Kunst. Und vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Mercedes. Mercedes.
Und da war Volvo nochmal kurz eingehakt.
Ja, gerne.
Und da kann ja jeder googeln, danach können wir auch in die Shownotes dann packen. Und das kann sich übersetzen in eine kreative Ausdrucksform in der Werbung, wenn man Jean-Claude Verdamme dann zwischen zwei LKWs setzt im Split und die LKWs so präzise die Spur halten, dass er eben nicht runterfällt. Und dadurch natürlich auch das Thema Sicherheit also Spurtreue, Sicherheit etc. inszeniert und dann wieder selbstähnlich ist rund um das Thema Sicherheit. Das heißt also, jede technische Innovation wird aus dieser Betrachtungsweise dann immer darauf abgeklopft, inwiefern wir sie jetzt selbstähnlich framen können, selbstähnlich erzählen können. Mhm. Ja, und deshalb widerspricht sich das nicht, diese Grenzen anzuerkennen. Wir müssen jetzt diese neue Innovation, diese neue Führungstechnik, die neue Software, die wir da entwickelt haben, wie machen wir die jetzt anschlussfähig in der Erzählweise auch, warum es wieder unser ursprüngliches Vorurteil unterstützt, Sicherheit. Mhm. Ja, das nochmal, das fiel mir gerade ein, als du es sagtest.
Ja, und du hast vollkommen recht an dieser Stelle. Und es gibt ja diesen David Ogilvy hat mal geschrieben, in Bezug auf die Tatsache, dass Marlboro es damals durchgehalten hat, 40 Jahre lang den Cowboy als Motiv zu wählen. Und er sagte seinerzeit, die eigentliche Leistung des Managements von Marlboro ist gewesen, dass sie ein Motiv so lange durchgehalten haben. Das ist etwas, was es immer weniger gibt. Sozusagen das Vertrauen darauf, und da sprechen wir eben über die Langfristigkeit von Marken, und Marken sind nun mal langfristige Phänomene. Vertrauen entsteht nicht über Nacht, da waren wir vorhin. Dass eben die Kunst darin besteht, diese Langfristigkeit auf allen Ebenen durchzuhalten, auf der Produktebene durchzuhalten, auf der Distributionsebene durchzuhalten und eben auch auf der kommunikativen Ebene durchzuhalten. Aber gerade auf der kommunikativen Ebene da besteht sehr oft aufgrund eines immer kurzfristigeren Aktionismus und sicherlich auch dem Wunsch, irgendwie kurzfristig zu beweisen, dass man sich gut entwickelt, dass man dort versucht, oder anders formuliert, man verwechselt dort Aktionismus und Aufmerksamkeit sehr, sehr oft mit Markenstärkung und Markenverankerung.
Also das heißt, die Leistung ist eigentlich auch gegen die Widerstände. Also wenn intern schon die Langeweile ausbricht, oh, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Wie Mark Ritson das so sehr schön erzählt hat, dass Veuve Clicquot an einem bestimmten Punkt ernsthaft darüber nachdachte, ob sie mal ihre Farbe ändern von diesem Orange. Er ihnen dann vor Augen führte, wie wertvoll dieser Code ist. Aber so ist es ja auch inhaltlich. Wir müssen mal was über was anderes reden, nur weil man es intern nicht mehr hören kann und vergisst dann, dass das, was da draußen eben, wie du gerade sagtest, drei Begrifflichkeiten vielleicht maximal bei starken Marken, ne? Also und damit es verbunden ist.
Ja,
meistens im optimalen Falle sogar mit einem Kernwert und dann der Rest ist eigentlich nur Unterstützung oder Dinge, die das glaubwürdig machen, dass dieser eine Kernwert geliefert wird.
Das ist, darf ich dir nur einmal, weil du bietest mir gerade eine wunderbare Vorlage, die ich da bin ich dir sehr, sehr dankbar und ich bin dir auch dankbar dafür, für dieses Gespräch, weil bitte, es gibt so ein, die Aufgabe der Marke ist, unser Leben zu vereinfachen. Und wir alle haben in unserem normalen Leben, unserem Alltag schon genug zu tun mit unserer Familie, mit der Arbeit, mit dem Chef, den wir nicht mögen, mit der Tatsache, dass unser Auto kaputt ist und dass wir eigentlich nochmal zum Arzt müssen und unsere Eltern viel öfter besuchen müssen. Unser Leben ist angefüllt mit Dingen, die wir bewältigen und wo wir involviert sind und in die wir Zeit investieren. Und eigentlich haben wir viel zu wenig. Und bitte, bitte, bitte. Die Aufgabe der Marke ist es nicht, mein Leben noch zu verkomplizieren und noch dafür zu sorgen, dass ich dieses und jene Option. Nein, die einzige Aufgabe ist es, dass mein Leben zu vereinfachen und dass ich irgendwie irgendwas greifen kann und mich darauf verlassen kann. Das ist die, verdammte Aufgabe dieser Marke. Und nicht zu glauben, dass ich Menschen irgendeine Art und Weise darüber hinaus, bis auf vielleicht ganz kleine Aspekte unseres Lebens, auch noch langfristig mit ihren Marken beschäftigen würden.
Und das heißt nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir dann immer gleich bleiben, dass sich nichts ändern darf, alles auch formal immer identisch bleibt, sondern dass man dem eigentlichen Thema treu bleibt und diesen und die Menschen nicht verwirrt, indem man plötzlich andere versucht, andere Themen zu bespielen. Und da sind wir vielleicht auch bei dem interessanten Thema, was du vorhin hast anklingen lassen. Das steht ja im direkten Widerspruch zur wirtschaftlichen Logik der Werbebranche, die einem ja immer sagen muss, wir müssen jetzt also radikal Innovation betreiben, weil damit lassen sich dann wieder die nächsten Kampagnenthemen verkaufen. Und es ist ja eine Seltenheit, dass so jemand wie Volvo oder aber auch Mastercard mit der Priceless-Kampagne, die gerade 25 Jahre Jubiläum hat, diesen enormen Hebel, der dann auch in dieser Selbstähnlichkeit über sehr langen Zeitraum steckt, wirklich zu nutzen. Das heißt also, eigentlich ist der große Applaus dann, ne, wie David Ogilvy das bei Marlboro applaudiert hat, wobei die Ergebnisse dann vom Produkt nicht so dolle sind, aber grundsätzlich muss man das anerkennen, dass das Teil der Markenführung ist. Oder bei Audi, die über einen sehr langen Zeitraum diesen Weg vom Wackeldackel-Hutschachtel-Kiste hin zum Premium-Automobil konsequent immer weiter gegangen sind. Ja. Und die Meilensteine waren eben auch technische Innovationen, die dann sich in Kampagnen wie der berühmten Sprungschanze etc. mit dem Quattro oder so manifestiert haben. Dann lass uns doch darüber mal sprechen, über Werbung für den Zeitgeist und was du da wahrnimmst, ohne, das hat ja sehr viel aus der Ferne betrachtet, auch sehr viel negative Emotionen erzeugt. Du nimmst ja auch kein Blatt vor dem Mund, muss man ja da sagen, ne? Also das ist auch schon ein sehr hartes Urteil, was du da fällst über die Werbebranche allgemein. Aber trotzdem sehr, sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Lass uns da mal kurz mal drauf gucken. Wie siehst du den Stand der Werbebranche aktuell und wo widerspricht auch das, was da passiert, aus markensoziologischer Sicht den Prinzipien, die halt Marken stark machen?
Also du hebst natürlich ab auf die eine oder andere Aussage und das ein oder andere Geschriebene der vergangenen Jahre. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass das, was geschrieben wurde, natürlich nicht den Anspruch hat, sozusagen ein wissenschaftliches Publikum zu erreichen, sondern eben ein operatives Publikum. Menschen, die in der Werbung arbeiten, Menschen, die Führungsfunktion haben für Marken, für Unternehmen. Und da ist es so, dass sicherlich man irgendwann, wenn man auch ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann plötzlich in solchen Meetings sitzt und plötzlich bemerkt, mein Gott, das habe ich doch schon immer alles irgendwie gehört. Und ich kann es eigentlich nicht glauben, dass wir immer wieder in die gleiche Falle tappen. Ich glaube, dass es so einen strukturellen Shift, eine Entwicklung gegeben hat in den vergangenen Jahren, die sicherlich auch mit einem Generationswechsel zu tun hat, den wir in den Führungsetagen haben. Nämlich die Tatsache, dass wir merken, dass Management heutzutage nicht mehr die lange Sicht im Blick hat, sondern vor allem auch kurzfristige Aspekte. Das hat auch damit zu tun, dass wir meinen, heute unsere Kunden oder Kunden allgemein besser zu verstehen. Also ich glaube, wir hatten noch niemals so viel Marktforschung, so viel Consumer Insights, so viele Möglichkeiten, fast in Echtzeit zu beobachten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir haben gleichzeitig auch die Philosophie, dass gerade im Top-Management man nicht sein Leben in einer Firma verbringt, sondern nach acht Jahren dann wieder in ein neues Unternehmen geht. Und das führt dazu, dass dieser Aspekt der Vertrauenssicherung und des Vertrauensaufbaus und der langfristigen Verankerung von positiven Vorurteilen ins Hintertreffen geraten ist für kurzfristige Ausschläge, die relativ schnell messbar sind. Das heißt, es geht nicht mehr um Vertrauensaufbau, sondern um Bekanntheit, um Awareness. Und ausgehend von dieser erst einmal strukturellen Beobachtung sehe ich die Gefahr, dass wir uns plötzlich in einer Form von Kommunikation bewegen, die eben versucht, kurzfristig andere Aspekte oder andere KPIs und Erfolgsparameter zu definieren, die nichts mehr zu tun haben mit dem eigentlichen und finalen Aufgabe einer Marke, nämlich, und ich sage es mal ganz, ganz hart, und man traut sich das heutzutage gar nicht mehr zu sagen, Geld zu verdienen.
Hm. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, dass dieser Fokus auch auf die Kurzfristigkeit, so im Marshall McLuhan-Sinne, the medium is the message, wenn das Marketing und die Markenführung diese ganzen kurzfristigen KPIs, die Klickraten und so weiter, was auch digital gut messbar ist, wenn das sozusagen sie das als Key KPI für ihre Leistung nutzen, dann reduzieren sie natürlich auch genau ihren Platz am Tisch der strategischen Diskussion. Weil das Top-Management nimmt dann auch diese Menschen als die Kurzfristleute wahr, die halt hier kurzfristig das Volatile managen. Ja. Und wir sind dafür da, die langfristige Richtung dieses Unternehmens einzuschauen. Aber da brauchen wir die ja nicht, die sind ja nur kurzfristig unterwegs. Genau. Das ist also, das erweist sich als Bärendienst, dass man dann diese leicht messbaren, kurzfristigen Faktoren hauptsächlich in den Fokus rückt.
Ja, und wenn du das, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich so noch gar nicht im Fokus hatte, aber der ist vollkommen richtig, wenn ich ihn weiterdenke. Aber du hast dann natürlich noch hinsichtlich es gibt noch einen weiteren Aspekt, der, glaube ich, der dann entscheidend ist, nämlich dann die Hinwendung zu einer Marketing- und Werbeblase, die sehr, sehr stark in ihrem eigenen Milieu gefangen ist. Also ich glaube, du wirst in einer normalen Werbeagentur, egal in Hamburg, in Berlin, ob in Düsseldorf, München, Zürich oder Wien, wirst du Männer in unserem Alter und auch Frauen in unserem Alter relativ selten finden. Wenn, sind es die Geschäftsführer, aber sie sind nicht mehr in der Kreation beschäftigt, sie sind kaum noch in der Strategie beschäftigt und so weiter. Und auch in den Marketingabteilungen von vielen Unternehmen findest du nicht unbedingt den Mitte-50-Jährigen, der die Marketingentscheidung dann festlegt, sondern es sind vor allem junge Menschen. Und die Problematik, die ich dort sehe, ist, dass wir dort auch eine inzwischen auch Sichtweisen haben und auch Einschätzungen haben, die zum einen sehr, sehr stark indirekt geprägt sind, nämlich über Marktforschungen, und auf der anderen Seite sehr, sehr stark auch eigene Bilder, auch eigene Wichtigkeiten in den Fokus rücken. Und wir sowieso das Diktum haben, Mensch, unsere Marke, unsere Kunden sind zu alt, wir sterben mit unseren Kunden. Also müssen wir versuchen, uns jetzt an junge Kundengruppen zu wenden. Mercedes versucht das seit Jahrzehnten, dass sie immer wieder versuchen, sich an jüngere Kundengruppen zu wenden. Dann werden dann tolle Kampagnen gemacht mit Menschen, die dreimal im Knast saßen und jetzt also sagen, das Image verjüngen der Marke Mercedes. Das Durchschnittsalter eines Mercedes-Kunden beim Neuwagenkauf beträgt eigentlich stabil über die letzten Jahrzehnte irgendwie 56 Jahre. Es verändert sich nicht. Inzwischen musste man auch die A-Klasse abschaffen. Das heißt, eigentlich müsste man doch sagen, Deutschland wird immer älter, Europa wird immer älter. Es ist ein wunderbares Feld, weil man erkennen könnte, dass das für Marken, die ein hohes Durchschnittsalter haben, eigentlich bedeutet, die Menschen werden automatisch in uns hineinwachsen. Aber wir haben eine ganz andere Sicht. Wir sagen, wir müssen immer die Jungen erreichen. Wir müssen irgendwie immer die jungen Kundengruppen in den Fokus nehmen, weil die eben noch bereit sind, ihre Gewohnheiten zu verändern. Ja, aber genauso kann ich die Argumentation weiterführen. Und sie sind eben genauso bereit, auch wieder dann abzuspringen und sich eine neue Marke zu suchen. Also der Gedanke zu sagen, alt ist gut, alte Kundengruppen sind eigentlich hochlukrativ und Menschen wachsen in ihre Alterskohorten und Verwendergruppen hinein. Mit 20 brauche ich wahrscheinlich keinen Treppenlift. Spielt immer weniger eine Rolle, sondern es gilt immer nur, zack, es muss irgendwie jung werden.
Und da fällt mir gerade ein, das ist, als würde man sozusagen das Medienverhalten immer von den Jungen ableiten und in die Zukunft extrapolieren. In unserer Generation war das, wäre der Bericht gewesen, hör mal, auf dem Schulhof, da lesen die alle nur noch Bravo. Ich glaube, wir können die FAZ jetzt einstampfen. Also das hat keine Zukunft. Die lesen alle nur noch Bravo. Ja, wir müssen in die Bravo mehr investieren. Ja, oder heute wäre das eben klassisch, was du gerade sagst, die jungen Leute, ja, guck dir doch mal um hier, die sind doch alle nur noch auf Social Media unterwegs. Ja. Die gesamte Markenführung wird nur noch in der Social Media stattfinden. Genau. Ja? Das ist genau diese Art von Denke, die da herrscht.
Ja. Und deswegen, das ist schon, na gut, aber auf der anderen Seite merkt man ja auch, da sind Märkte entstanden. Auch hier gibt es wiederum Anbieter, alle haben sich darauf committed. Und heutzutage in Marketing-Meetings zu sagen, ich sehe es anders. Oder aber, und das ist eigentlich so ein Klassiker, man stelle sich mal vor, Marketing-Meeting, Kampagne, Budget und so weiter wird entschieden. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, nur vor dem Hintergrund der Intuition des Entscheiders, der sagt, ich glaube, wir sollten das machen, weil ich glaube, es ist richtig. Das gibt es ja nicht mehr. Im Gegenteil, jede Entscheidung wird ja durch Marktforschung immer wieder geprüft, weil im Kern bedeutet das doch Folgendes. Es bedeutet nicht nur, dass ich eine gewisse Sicherheit haben möchte über die wahrscheinlich prognostizierte Erfolg eben einer Kampagne oder einer Strategie, sondern es hat auch etwas damit zu tun, da sind wir beim psychologischen Moment, wenn es dann schief geht, kann ich sagen, naja, die Zahlen haben aber was anderes vorhergesagt. Das Problem ist aber nur, das Leben ist nicht nur Zahl.
Ja, genau. Aber was ja grundsätzlich, was ich begrüße in den letzten Jahren, ist schon eine stärkere Fokussierung auf evidenzbasierte Markenführung, dass man sagt, genau dieser Guru-Status, das gab es früher tatsächlich, ne, wo der Ogilvy halt das Vertrauen des Top-Managements genossen hat und dann eine Empfehlung aussprach. Aber in den 60er Jahren wurde viel mehr fokussiert Marktforschung betrieben als heute. Und es ist ja nicht die Marktforschung an sich, die falsch ist, sondern die Marktforschung muss ja einem bestimmten mentalen Modell folgen. Und was messen wir? So wie ich gerade sagte, die KPIs, sind es die kurzfristigen KPIs? So ist es in der Marktforschung genauso. Man muss sich überlegen, was will ich denn da überhaupt messen und was kann ich auf welche Weise messen? Das heißt, ich möchte kein Marktforschung-Bashing betreiben, aber am Schluss braucht es ja bei der Markt, was du gerade beschrieben hast, auch das Rückgrat, das habe ich da so rausgehört. Ja. Dieses Strategie ist ja auch immer die Entscheidung, was ich nicht tue und was ich tue. Ihr habt das, hab das bei dir gelesen, ich bringe es wahrscheinlich nicht ganz zusammen. Es ist nicht die Breite, sondern die Dichte, was die Marke stark macht, oder? Korrigier mich bitte,
wenn ich das
falsch wiedergebe.
Genau, ja? Richtig. Ja. Es ist sozusagen die klare Fokussierung, die ich haben muss. Gerade dann, wenn ich sage, und da gibt es ja auch einen wunderbaren Streit, sprechen wir jetzt über 3000 Markenkontaktpunkte pro Tag oder 8000. Einer sagt, das ist total Quatsch. Ich habe das mal durchgerechnet, sind höchstens 500. Also hochspannend, das mal zu sehen. Aber gerade dann, wenn ich sage, es sind so viele und es werden immer mehr, Jedes Jahr werden in Europa, glaube ich, 80.000 neue Marken in Anführungsstrichen angemeldet. Das sind ja eigentlich nur Bezeichnungen. Warum? Weil die natürlich überhaupt noch nichts auslösen in unseren Köpfen. Wenn dem so ist, dann ist ja eigentlich die Kunst, eben immer weiter zu fokussieren. Und das gilt übrigens auch für digitale Kanäle. Wenn die Aufmerksamkeit tatsächlich immer weiter schwindet, wenn allein die Visualisierungsgröße zusammengeschrumpft ist auf das kleine Quadrat eines Smartphones, wenn dem so ist, dann müsste ja eigentlich in der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie sein, dass ich sage, jetzt muss meine Botschaft noch umso spitzer und noch redundanter sein, weil immer weniger aufgenommen wird.
Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil gerade im digitalen Bereich, wenn man schaut mal, wer hat sich denn da eigentlich durchgesetzt, das sind die, die sich radikal mental fokussiert haben auf etwas. Mhm. Also so wie WhatsApp war halt eben SMS ohne Kosten.
Ja.
Ja, es war Text, es war Message. Und heute kannst du Video, Telefon und so weiter. Und viele Apps leiden auch an dem Feature-Creep-Syndrom, die also auf den Markt kommen und denken, wir müssen noch mehr Funktionen hinzufügen. Nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst eine Funktion unheimlich gut machen.
Ja.
Also die Leistung, das würde sehr gut in eure Denke da passen, also in die Denke grundsätzlich der Markentechnik. Das heißt, die Grundlage der Marke ist die überragende Leistung in einem Bereich und das dann fokussiert in den Markt tragen und die Codierung besonders klar, weil gerade im digitalen Bereich ja alles theoretisch möglich ist.
Genau.
Und wenn die Leute 5 Sachen sich zu deiner App merken müssen, kannst du schon direkt knicken.
Mhm.
Und ob das eben Instagram war, was auf das Thema eben Foto, ne, Bild fokussiert war, ob es dann WhatsApp-Text war oder eben die große Leistung von Steve Jobs oder Apple mit der Einführung des iPods war ja nicht, dass sie irgendwas genial technisch geleistet haben. Sie haben es auch am Schluss auf den Punkt gebracht, nämlich 1000 Songs in your pocket.
Genau.
Ja, also eine radikale Fokussierung auf einen Nutzen von diesen tragbaren Festplatten, in denen man über Menüs navigieren konnte.
Richtig.
Und dann den Zugang zu dieser Leistung auch besonders leicht gemacht durch das Clickwheel und so weiter. Deshalb ist die Digitalen machen es eigentlich sehr, sehr gut vor. One Word Equity.
Ja.
Google ist Search.
Genau, ja? Richtig. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, was ist denn, wenn wir uns heute mal diese unfassbaren Budgets anschauen, im Rahmen der digitalen Ökonomie, was da ja momentan auch für Werbespendings dort finden oder da ihren Niederschlag finden, das ist ja enorm. Worum geht es da im Kern? Es geht doch darum, dass es heute noch um die Möglichkeit gibt, in den Köpfen der Menschen, und zwar meist global, eine Monopolstellung. Und da sind wir bei Domislav zu erreichen. Momentan versucht man, so wie ich sage, wenn ich irgendwas verkaufen will, gebraucht eBay. Wenn ich irgendetwas suche, Google. Wenn ich ein Hotel suche, Booking. Das ist ja der eigentliche Wert, dass mir meist kaum noch etwas anderes einfällt, wenn ich über diese Punkte nachdenke. Und deswegen ist diese radikale Fokussierung so entscheidend. Wir haben das jetzt auch gesehen. Ein wunderbares Beispiel war Airbnb. Airbnb hat, wenn man sich das mal anschaut, irgendwann angefangen zu sagen, wir überlegen uns mal, ob wir nicht jetzt auch Mobilität anbieten. Waren sogar Kreuzfahrtschiffe mal im Gedanken, im Gespräch. Dann hat man gesagt, wir machen diesen ganzen Bereich Experiences wieder groß auf unserer Website. Und zum Schluss ist man dahin gekommen, nein, es geht zum Schluss darum, dass wir versuchen wollen, Zimmer, Wohnungen, Häuser, von Mensch zu Mensch, und das ist die große Herausforderung, auch heute noch, zu vermieten. Das zeigt auch an, dass ich irgendwann eben genau in dieser Form von Limitierung mich auch befinde. Und dann ist die große Kunst, das immer weiter zu treiben und das auch immer weiter zu verankern. Und vielleicht noch ein Gedanke auch zur Wirkmacht von digitalen Marken. Ich sprach eben über solche Marken wie Airbnb, über Booking, über Google, Amazon und so weiter. Sehr oft haben wir ja heute den Impetus, dass man sagt, naja, wir müssen auch so eine Marke schaffen und wir müssen auch in die Plattformökonomie und wir müssen auch. Und dann muss immer die Frage sein, wisst ihr eigentlich, wie alt beispielsweise Booking.com ist? Wisst ihr eigentlich, wie alt eigentlich schon Airbnb ist? Wisst ihr eigentlich schon, wie alt eine Marke wie Amazon ist? Die sind alle inzwischen um 20, 25 Jahre alt. Und die haben es denen ist es gelungen, diese Monopolstellung zu entwickeln in einer Zeit, als die digitalen Märkte noch im Entstehen waren, noch vollkommen begrenzt waren in ihrer Wahrnehmung und das Angebot noch viel, viel kleiner war. Heute eine digitale Marke zu schaffen, vor dem Hintergrund, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass pro Tag irgendwie 1000 Marken entstehen im digitalen Bereich und verschwinden und wieder da sind und so weiter. Heute eine digitale Marke zu schaffen, ist ungleich viel höher und hat dann noch dazu den Druck, dass das alles innerhalb von 3, 4, 5 Jahren geschehen muss. Das halte ich für äußerst kritisch. Ich glaube, auch in digitalen Netzwerken ist der Faktor Zeit nicht zu unterschätzen. Er dauert nicht so lange wie in analogen Märkten, weil eben die Vernetzungsfähigkeit in digitalen Märkten viel, viel schneller vonstatten geht. Aber auch für eine digitale Marke brauche ich in der Regel 5 bis 10 Jahre.
Ja, sehr gut. Und das passt ja auch wieder, worüber wir gesprochen haben, die digitale Verfügbarkeit des Leistungserlebnisses. Das erzeugt dann eine höhere Geschwindigkeit im Aufbau einer digitalen Marke.
Richtig, ne?
Weil du erlebst es schneller und baust dadurch schneller diese Gedächtnisspuren auf.
Richtig.
Dann lass uns, es ist super spannend, ich genieße das Gespräch sehr mit dir und das hast du auch gerade ganz toll nochmal auf den Punkt gebracht, weil es passt ja dann auch wieder zu der aktuellen Diskussion mit Aaron Burke-Bass, also was ja evidenzbasiert, da bin ich sehr dankbar für, dass das so auch mal statistisch erfasst wird. Bestimmte Mythen sind dadurch auch ausgehebelt worden, aber dieses Gedanke der mentalen Eintrittspunkte, also muss mental leicht verfügbar sein, ja, in einer Bedarfssituation und dann als die überlegene Wahl auch in diesem Moment erscheinen. Und das gelingt nur, wenn du vorher radikal fokussiert jedes Signal auf die gleiche Botschaft, auf die Selbstähnlichkeit getrimmt hast und dann die Distribution möglichst auch noch gut hinkriegst. Das heißt, die Leistung, Verfügbarkeit passt auch sehr gut in diese Denke hinein, also den Zugang zur Leistung möglichst leicht schaffst und dann hast du easy to mind und easy to find. Und da siehst du, dass das Ganze nicht ein verstaubter Klassiker der soziologischen Forschung ist, sondern wirklich auch in der modernen Markenführung eine hohe Relevanz hat. Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne aus deiner Sicht nur die drei großen Herausforderungen, die du siehst für Marken in der Zukunft, jetzt mal kurz auf den Punkt, wenn dir da drei Sachen einfallen, wenn es nur zwei sind, ist auch okay. Und dann auch den Blick positiv zu heben, was erhoffst du dir?
Also ich weiß nicht, ob es drei sind, aber ich glaube, dass worauf es mir wirklich entscheidend ankommt, ist die Tatsache der Langfristigkeit. Das ist etwas, was ich als den entscheidenden Fokus sehe für erfolgreiche Markenarbeit. Es ist vollkommen legitim zu sagen, man will schnell wirtschaftlichen Erfolg haben. Dann bitte möge man die letzten 70 Minuten vergessen. Dann gelten andere Regeln. Und dann gelten Regeln einer Aufmerksamkeitsökonomie und dann geht es tatsächlich darum, um kurzfristige Effekte. Da gibt es Experten, die das hervorragend machen. Aber wenn es um so etwas geht, in unserem klassischen Verständnis von Marke, als Mittel der Orientierung, als Mittel der Transaktionskostenminimierung, dann geht es auch immer um den Faktor Zeit. Und dieser Faktor Zeit sollte bei allem, was wir tun, immer eine Rolle spielen. Das ist, glaube ich, das ist vielleicht
der das ist die Herausforderung, das sozusagen, ist die Herausforderung, das durchzusetzen in der Organisation.
Genau.
Also und genügend und der Marke genügend Raum zu geben, dass sie atmen kann, dass sie überhaupt Leben entfalten kann und nicht in dem kurzen Gehechel praktisch ihre Kraft nicht entfaltet.
Zweiter Punkt, der mir wichtig wäre, ist, Marken sind Bestandteil des Lebens. Und Marktforschung und Analysen sind wichtig, sind richtig, aber ich wünsche mir, gerade im Sinne der Kommunikation, im Bereich der Werbung, dass wir Diversität, also nicht nur kommunizieren und bunte Bilder produzieren, sondern dass wir sie auch intern leben. Und das bedeutet für mich, dass wir viel diverser denken müssen, viel unterschiedlichere Milieus auch einbauen müssen in die Art und Weise, wie wir heute Kommunikation betreiben. Und zwar nicht nur hinter einem venezianischen Spiegel, sondern in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten. Es bedarf älterer Menschen in der Werbung, in der Kommunikation. Es bedarf Menschen auch unterschiedlicher Milieus, unterschiedlicher, vielleicht auch weltanschaulicher Meinung. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ansonsten Werbung noch zu einer größeren Blase verkommt, als sie ohnehin schon ist. Und das wäre mein wirklich großer Appell. Letztlich ja, vielleicht der Ausblick, der positive Ausblick, denn ich bin eigentlich, bei all dem relativ, relativ positiv gestimmt, weil Marken können sich Ausflüge und vielleicht auch Experimente und den Wunsch, jemand ganz anders zu sein, immer nur eine bestimmte Zeit leisten. Meistens dann, wenn es dann eben wirtschaftlich wieder problematisch wird, weil man solche Strategien fährt, muss man sich meist zurückbesinnen auf das, was man mal war. Das gilt für Menschen übrigens gleich. Und wird dann ganz automatisch gezwungen, sich wieder zu fragen, warum wählen Menschen eigentlich zum Schluss immer meine Marke, eine Marke? Und da zählt immer die Leistung und relativ wenig das Image.
Sehr gut. Und wenn du allen Markenverantwortlichen in Deutschland einen Bildschirmschoner auf den Desktop zaubern könntest, mit einem Satz, mit einem Impuls, was würde darauf stehen?
Wahrscheinlich tatsächlich dieser wunderbare Satz, den ich vorhin genannt habe, der mir immer sehr viel wichtig, der mir wichtig ist und der tatsächlich hier an meinem Schreibtisch hängt. Und der heißt, Kreativität heißt nicht das Sprengen von Grenzen, sondern das Ausfüllen von Grenzen.
Sehr gut. Kreativität heißt nicht das Sprengen von Grenzen, sondern das Ausfüllen. Oliver, wir haben unsere Gesprächszeit ausgefüllt innerhalb der zeitlichen Grenzen und es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, aus dem ich und sicher auch meine Hörer viel mitnehmen konnten. Ich danke dir ganz herzlich dafür.
Ich danke dir für deine Einladung. Es hat wirklich große Freude gemacht und ich habe es genossen, dass wir auch durchaus mal das ein oder andere gemeinsam entwickelt haben. Vielen, vielen Dank.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.